Podcast heisst «Psyche Unplugged» und mein Name ist David Studemann. Ich darf hier der Host sein und dieser Podcast ist entstanden durch eine Initiative von der Privatklinik Meiringen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Wir reden heute über die psychische Belastung im Leistungssport und ich habe drei spannende Gäste heute bei mir. Ich möchte gerade hier diagonal vis-à-vis der erste oder die erste Person vorstellen. Es ist das Daniela Zinsel. Sie ist diplomierte Psychotherapeutin, praktische Ärztin. Sie ist stellvertretende Oberärztin an der Privatklinik Meiringen und sie ist Ressortleiterin Sportpsychotherapie SGSPP. Ja, Daniela, schön, dass du da bist.
Merci vielmals.
Machst du selber auch Sport?
Im Moment wenig, weil ich 100% schaffe und 5 Kinder großziehe. Aber okay. Ich habe ganz lange Basketball gespielt und geschwommen bin ich früher, ja. Früher auch Leistungssport gemacht. Mhm.
Und 5 Kinder, wie alt sind deine Kinder?
Die sind zwischen 11 und 19.
Zwischen 11 und 19. Ja, genau. Also es ist eine intensive Zeit. Ja. Viel arbeiten und dann noch.
Ja, Gott sei Dank machen die alle Sport und das ist, ist sehr hilfreich.
Genau, wie ist das? Tust du daheim, wenn du Sport machst, tust du sie unterstützen und schon mit einer, sag jetzt mal, so ein bisschen die psychologische Begleitung?
Mhm. Absolut, absolut. Das ist ein Thema. Die Kleinen, da trainiere ich selber zum Teil, die ganz kleine Tochter und den kleinen Sohn. Der Älteste war jetzt gerade bei einem Tryout gestern und hat sich in der Mannschaft in Thun vorgestellt. Das ist immer sehr aufregend. Da bringe ich ihn hin und coache ihn auch natürlich. Und die Älteste, die spielt Nazi B und in Fribourg. Und auch die braucht Support. Das ist so. Mhm. Ja.
Und verfolgst du die NBA? Und,
unbedingt, ja. Also, wird immer am Folgetag mit dem Chefarzt besprochen.
okay, genau. Sehr gut, der Chefarzt, der hockt immer gerade genau. Vis-à-vis. Den will ich mir auch vorstellen. Das ist das der Pädagoge Dr. Christian Mikuta. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Chefarzt, er ist stellvertretender ärztlicher Direktor an der Privatklinik Meiringen. Christian, und sind das grosse Diskussionen, wenn es um Basketball geht?
Eigentlich interessante Diskussionen. Ich habe selber mal eine Zeit lang Basketball gespielt, obwohl man es mal von der Größe nicht ansieht. Deswegen habe ich auch ein gewisses Interesse noch an der Sportart, ja.
Du kommst ja aus Salzburg, du bist dort auf die Welt gekommen, du bist dann in Kalifornien gewesen, an der University in Berkeley und nachher bist du in die Schweiz gekommen. Was gefällt dir an der Schweiz am besten?
Natur am Berge gefällt mir sehr gut.
Und wo fühlst du dich daheim? Zu Österreich, zu Amerika oder in die Schweiz?
Eigentlich in allen drei Ländern ein bisschen, also natürlich am längsten habe ich jetzt, ich bin seit 2008 in der Schweiz, da habe ich ja am meisten Zeit verbracht, aber sagen wir Kultur und die Natur da ist wirklich wunderschön und es ist ein bisschen anders als in meinem Heimatland. Die Berge sind ein bisschen höher, die Demokratie ist ein bisschen direkter,
okay.
Aber sonst gibt es große kulturelle Überschneidungen zwischen Österreich und der Schweiz.
Wie lange bist du in Amerika gewesen?
In den USA habe ich 2 Jahre lang gelebt, in Kalifornien. Das war natürlich auch spannend, also sowohl von der Ausbildung her, in der Neurophysiologie, im EEG, als auch jetzt vom Sport her, weil Bergsteigen dort ein bisschen anders ist als bei uns in der Schweiz. Also jetzt beim Klettern muss alles selber abgesichert werden, dieses schöne Netz von Schweizer Alpenclubhütten, die da bei uns eigentlich wie selbstverständlich genommen werden, das gibt es dort nicht. Da muss man bei mehrtägigen Touren einfach alles selber tragen und auch die entsprechenden Rettungsorganisationen sind einfach wesentlich unstrukturierter aufgestellt, als das da in Europa der Fall ist, was doch eine Veränderung von dem Sport mit sich bringt. Ja.
Also das heißt, du gehst viel Berg auch
ja.
Hier. Wunderbar, sehr gut. Wir möchten ja ganz herzlich willkommen heißen, Annalena Hofer. Sie ist 19-jährig, sie ist ehemalige Nationalkaderathletin von der rhythmischen Sportgymnastik. Ich glaube, im Moment bist du gerade so ein bisschen in den Prüfungen, gell?
Ja, genau.
Du bist Matura machen.
Genau, ja.
Kommt es gut?
Oh, ich denke schon, ja.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt, rhythmische Sportgymnastik. Wann hast du angefangen mit dem Sport?
Ich habe mit 5 angefangen. Also vorher habe ich noch Kunstturnen gemacht, aber das habe ich dann gemerkt, das ist nicht so meins. Und dann habe ich etwas gesucht, das viel mehr eben noch Tanz und Musik beinhaltet. Und es ist eben die rhythmische Sportgymnastik geworden. Und da habe ich in RG Thun angefangen und habe dort dann mit 7 bereits bin ich wie gescoutet worden für das RLZ, also das regionale Leistungszentrum in Bio. Und da habe ich dann auch angefangen zu trainieren, weil es für mich natürlich auch eine Chance war. Aber in diesem Alter hat man das noch gar nicht so wirklich verstanden, was das genau bedeutet. Ich habe einfach gewusst, ich kann jetzt da jede Woche anfangen, 1-3 Stunden trainieren. Und dann irgendwann ist das dann natürlich auch mehr geworden.
Also im 7. ist meine erste, 2. Klasse plus minus,
ja, genau.
Wenn ich es richtig gerechnet habe. Wie viele Trainings hat man denn da in so jungen Jahren schon?
Also, dann, als ich wirklich offiziell bin, im RLZ war, waren es etwa so zwischen 4 bis 5 Mal. Gewesen. Und das war natürlich dann auch immer mit einem Aufwand verbunden, gewesen, wo man immer hat müssen, 1 Stunde auf Bio fahren und wieder 1 Stunde zurück neben der Schule. Heisst, ich hatte dann eigentlich gar nicht wirklich viel Zeit für auch Kolleginnen und Kollegen schon in einem jungen Alter und habe mich wirklich, wirklich schon früh auf den Sport fokussiert.
Also früh müssen wir eigentlich entscheiden, ja, ich will den Weg gehen. Was war die Motivation, dass du gesagt hast, ich mache das?
Mir hat der Sport von Anfang an wirklich sehr gefallen. Also es ist für mich immer so mit den Glitzerkleidchen und den Handgeräten und der Musik, das war für mich wirklich immer so etwas Schönes gewesen. Und ich habe das dann auch, eben, ich habe auch neue Freundinnen gefunden dort und das ist, glaube ich, auch ein ganz grosser Grund gewesen, warum ich wirklich auch so lange dabei war. Weil es war wie eine Familie gewesen irgendwann, weil man halt wirklich mehr Zeit hat verbracht mit denen und mit den Trainerinnen als wirklich daheim.
Und wie ist das dann weitergegangen? Du bist ja dann immer besser geworden. Und, nimm uns mal ein bisschen mit. Wie entwickelt sich das nachher? Von 7 immer weiter?
Genau, also es gibt dann irgendwann AK-Tests, also Kadertests, wo man auf Macklingen muss. Also von der ganzen Schweiz kommen dann die Modi zusammen. Und dort trainiert man dann zusammen so ein Wochenende lang, wo es dann einen Test gibt, wo dann immer wieder so ein bisschen selektioniert wird. Und das geht dann eigentlich so weiter, bis man wirklich in den verschiedenen Alterskategorien aufsteigt. Und der letzte, von mir aus gesehen, Punkt ist das Nationalkader, wo ich dann mit 15 im 2020 reinkomme.
Mega. Also du bist mit 15 ins Nationalkader gekommen, von der rhythmischen Sportgymnastik. Das ist ja sicher auch ein Traum, oder? Also in Erfüllung geht, oder? Wenn das schon.
Sehr. Also das ist wirklich, ich meine, man hat so viel geopfert, so viel Zeit und ja, Herzblut reingesteckt, dass es, wenn es dann so wie kommt, ist das wirklich natürlich ein riesen Meilenstein. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel, glaube ich, von jeder jungen Gymnastin.
Mhm. Aber es ist ein Traum, der Erfüllung geht, wo man unglaublich hart dafür schafft. Jetzt aber ist das ja auch ein Druck irgendwo, der da ist. Oder wie bist du mit dem umgegangen oder wie hast du das gespürt?
Also der Druck war eigentlich immer ein bisschen präsent gewesen, so wie ich das in Erinnerung hatte, also in den Trainings. Es ist immer so ein bisschen auch von den Trainerinnen von oben gegen unten gekommen, hey, jetzt ist das die Schweizer Meisterschaft, das sollte dann gut sein. Und das hat ich persönlich, ich bin immer eine Person gewesen, habe nicht extrem gut mit Druck umgehen. Also ich bin immer recht schnell auch unsicher geworden über meine Leistungen und so. Und ja, ich denke, in einem jungen Alter, wenn man schon so viel Druck ausgesetzt ist, hat es auch rechte Probleme können verursachen. Nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kolleginnen. Und es hat dann auch so einen kleinen Konkurrenzkampf untereinander gegeben, also schon in einem jungen Alter. Und ja, das ist eigentlich auch so das, was ich mich wirklich gut daran erinnere.
Man dreht das ja immer auch ein bisschen um, den Druck, oder? Dass man spürt die Erwartungshaltung, die da ist, von außen, von verschiedenen Personen. Wann hast du ein bisschen merken, vielleicht auch, dass du sagst, das ist mir fast zu viel.
Es hat mal so eine Phase gegeben, in der ich bei einer Gruppe war. Da war ich, glaube ich, 10 gewesen. Und da hatten wir eine Trainerin, die auch sehr direkt war. Also sie hat wirklich gesagt, was sie hat gedacht. Und in diesem Alter konnte ich mit dem noch nicht so wirklich umgehen. Und das war dann so das erste Mal, wo ich dachte, ist das echt wirklich das, was ich will auf die längerfristige Zeit? Ja.
Jetzt, Daniela, sind der Leistungsdruck oder, im Sport, das ist ja etwas, was sich schon auch negativ auf die Psyche auswirken kann. Mhm. Was sind Gefahren? Oder wenn man das immer in sich herumdreht und irgendwo nicht kann, das richtig mit dem umgehen, ich sage es jetzt mal einfach so, da kann viel daraus entstehen, was nicht gut ist.
Absolut. Was ich sehr beobachte, gerade bei den jungen Mädchen, ich habe einige Leistungssportler im Nachhinein betreut, ist, dass wenn die Beziehung in irgendeiner Form unsicher ist zu den Trainern, also wenn es da Abwertungen gibt, da manipuliert wird auch, du kommst in den Kader, du nicht, wenn du dies machst, wenn du das machst, dass dann der Leistungsdruck wirklich ganz schnell massiv überfordert und dass dann schnell wie Übererregtheitssymptome kommen. Dass es eine große Wachsamkeit gibt. Du hast mal beschrieben, Annalena, darf ich das zitieren? Mhm. Dass sie immer in die Halle gekommen ist und das Gefühl hat, es sei ein Minenfeld und die Halle sei wie mit Gas gefüllt und sie müsse aufpassen, irgendwo hinzutreten, dass kein Funke zündet. Ein kleinster Funke würde eine Explosion bringen. Und das ist ein Beziehungsvibe, mit dem junge Mädchen nicht umgehen können. Die brauchen Validierung, die brauchen Sicherheit in der Beziehung und eine Trainerin in dem Alter mit so vielen Stunden ist eine Art Elternersatz. Das muss man wie auch ganz klar sagen. Und ich höre immer wieder, dass nicht der Trainingsumfang an sich, zu den Überlastungssymptomen führt, sondern wirklich dieses Mismatch. Also,
ja. Und das ist ja nicht das, also das meine Welt ist auch das Umfeld sein, wo man kann performen kann.
Wo man sich gut entwickeln kann.
Genau, wo man sich 11, 12. Kann. Ganz, ja. ganz genau. Ja. Oder? Und also das geht ja so weit, dass genau eben solche Athletinnen und Athleten in Depressionen kämen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
Das ist was selten bei den jungen Athleten selten auffällt. Also es ist eher Essstörung, es ist einfach so eine Hypervigilanz, dass sie alles persönlich nehmen, dass sie auf alles reagieren, dass Schlafstörungen entstehen. Und man sieht auch viel, dass die sich eher abspalten von negativen Gefühlen. Also dass es eher so eine emotionale Betäubtheit gibt, dass man alles nicht mehr so richtig mitkriegt. Aber das muss ich eigentlich an dich weitergeben. Du kannst das so gut beschreiben.
Mhm. Genau, also ich habe dann, besonders nach der Zeit im Nationalkader, wirklich gemerkt, dass ich gar nicht feig war, Emotionen zu empfinden. Also ich bin wirklich wie außerhalb von meinem Körper gewesen, ein Stück weit. Ich habe mich wie immer gefühlt, als würde ich von außen her zuschauen und gar nicht mehr wirklich mit meinem Körper in Verbindung stehen. Und das ist mir persönlich zuerst gar nicht mal so aufgefallen, sondern meinen Eltern. Schon während der Zeit in Magglingen. Und dann haben sie mir auch wirklich gesagt, ich soll doch zurücktreten. Also das könnte ja nicht sein, das sei nicht gut. Und ich bin aber ein Gruppenmensch und ich wollte unbedingt weitermachen, dass ich noch meine Gruppe unterstützen kann. Aber nach im Sommer 2021 habe ich dann auch wirklich den Rücktritt geben. Ich habe gemerkt, das ist wie, ich kann wie gar nicht mehr so weitermachen. Also ich habe dann auch wie nur noch geschlafen am Wochenende. Also ich war wirklich wie komplett außerhalb von mir gewesen, ein Stück weit. Genau. Hm.
Da werden wir natürlich noch ein bisschen darüber reden. Aber Christian, vielleicht ist das ein Thema, das zu wenig Beachtung geschenkt wird im Sport. Genau die Thematik, dass das Minenfeld, also wenn man das hört und man sagt, das studiert einem. Wird da noch zu wenig Beachtung geschenkt?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Oder wenn man sozusagen vom Krankheitsprozess weggeht und das auf die gesunde Ebene bringt, das ist ja genau das Gleiche. Wenn wir schauen, wie viel Zeit wenden Athletinnen und Athleten auf, ihren Körper perfekt zu trainieren und wie viel Zeit wenden Athletinnen und Athleten auf, den General sozusagen, der oben den Körper steuert, der eigentlich alles umsetzt, zu trainieren. Da ist eine riesige Diskrepanz da und so groß wie die Diskrepanz in den Trainingsplänen bei den gesunden Damen und Herren ist, so groß ist ja die Beachtung, die Diskrepanz der Beachtung, die geschenkt wird zwischen körperlichen Symptomen bei Leistungssportlern, wo ja, sagen wir mal, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit da ist, versus den psychiatrischen oder psychischen Symptomen, die auftreten können. Das hat natürlich wahrscheinlich noch mehrere Konnexe. Auf der einen Seite ist es ohnehin so, dass man über psychische Symptome nicht so gern redet in der gesamten Gesellschaft. Oder da ist immer noch die Stufe sehr, sehr hoch, sie über das zu unterhalten oder das quasi wie zuzugeben, dass man das hat. Da kommt häufig das Argument, ja, wenn der Fuß gebrochen ist, da ist ein Gips drauf. Aber wenn sozusagen im mentalen Bereich eine Symptomatik auftritt, da sieht man ja nichts. Das kann man ja nur quasi wie ausdrücken. Und da ist einfach der Faktor der Zurückhaltung extrem hoch. Und das zieht sich natürlich gerade bei Athleten noch weiter in Bezug auf die zusätzliche Frage, was bedeutet das für meine Karriere, wenn ich mit dem an medizinisches Fachpersonal herantrete? Was bedeutet das in Bezug auf Sponsoren? Wie reagieren Sponsoren auf den Hinweis, da hat jemand im mentalen Bereich ein Problem, wie zum Beispiel eine Depression? Von den Zahlen per se, die Zahlen sind momentan noch recht schlecht. Wir wissen bei Leistungssportlern über die Prävalenz von psychischen Erkrankungen relativ wenig. Es gibt jetzt erste Studien, die Hinweise liefern, dass zumindest die großen Gruppen der Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression, wahrscheinlich plus minus ähnlich häufig vorhanden sind bei Leistungssportlern wie in der allgemeinen Bevölkerung. Das heißt, das ist ein relativ großer Anteil, oder 20% der Bevölkerung hat einmal in ihrem Leben eine depressive Episode. Das kann Leistungssportler genauso treffen. Bei anderen Erkrankungen wissen wir, dass die Prävalenz in gewissen Sportarten deutlich erhöht ist. Also zum Beispiel alles, was Anti-Gravity ist, also was gegen die Schwerkraft kämpft, und alles das, was in Richtung ästhetische Sportarten geht, dort ist natürlich die Prävalenz die Häufigkeit von Essproblemen deutlichst erhöht, also teilweise bis ums 5- bis 10-fache. Mhm. Und dort Prävention zu betreiben in Hinsicht auf die Wettkampfregulationen und Prävention zu betreiben in Hinsicht auf die Ausbildung von Trainer und Athleten im Übrigen, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von uns und von den Sportverbänden und von den Trainern. Mhm.
Du hast etwas angesprochen, was ich vielleicht noch gerne dir nachfragen. das Spannungsfeld, wo sich Athletinnen und Athletinnen bewegen, also dass sie Trainerstaff, dass sie Mitspielerinnen und Mitspieler oder Leute, die im gleichen Team sind, oder? Das kann dann Verband sein, das können aber auch Fans sein. Oder? Das ist ja so eine, das ist eben das Spannungsfeld. Das ist ja unglaublich schwierig, mit dem umzugehen, gerade auch in jungen Jahren, oder Daniel?
Sehr, sehr. Ich habe mich bemüht, in einigen Sportarten, in einigen Vereinen wie Protokolle zu etablieren, dass man sich überhaupt melden kann, wenn man Schwierigkeiten hat, egal ob psychisch oder ob man auch psychische Gewalt quasi erlebt. Und das ist schier unmöglich. Also einen Sportpsychiater hat man nicht als Team generell. Also größere Teams, NBA hat inzwischen Sportpsychologen natürlich, aber es ist immer noch eher eine Kooperation, die nicht besonders gewünscht ist. Man möchte sich auch nicht reinreden lassen. Natürlich wären auch manche, also zum Beispiel, was Annalena beschrieben hat, dieses Außer-sich-Sein vom Körper, das wird eigentlich benutzt als leistungsfördernde Taktik, oder? Wenn man Schmerzen ignorieren kann, wenn man Unwohlsein ignorieren kann und trotzdem Leistung bringen kann, das möchte man auch nicht behandelt haben unbedingt. Also da braucht es auch ein sehr klares Wording mal und eine Definition, um was es überhaupt geht. Das ist recht im Nebel gerade.
Also wer möchte es? Also Trainer?
Die möchten. Ja, die haben kein Wissen darüber. Mhm. Es braucht letztlich auch eigentlich eine Psychoedukation, Ausbildung und auch nicht eine Idee davon, was es später für das Leben und für die psychische Gesundheit für eine Konsequenz hat von der Athletin. Mhm. Da ist einfach sehr vieles überhaupt nicht im Austausch, in der Kommunikation. Mhm. Brauche ich das Schulung zum Beispiel.
Genau, Sensibilisierung.
Genau.
Ja. Annalena, du hast schon etwas angetönt, aber du hast vorher gesagt, dass du dich wie außerhalb von deinem Körper hast, gefunden hast. Was sind so Situationen, die du uns vielleicht kannst schildern kannst, wo du einfach gemerkt hast, hey, das ist, ich kann fast nicht mit dem umgehen, ich muss wie irgendwie flüchten? Tönt ein bisschen. Kannst du uns ein Beispiel geben?
Eigentlich zum Beispiel aber gibt's dann zum Beispiel mit dem Minenfeld. Das ist wirklich die erste Zeit, eigentlich, wo ich gemerkt habe, das ist wie nicht gesungen, was hier abgeht. Und es war immer so, gewesen, wenn man selber drin war, hat man es nicht wirklich gesehen. Also eigentlich alle um mich herum, meine Kolleginnen, meine Trainerinnen und so, die haben das gar nicht wahrgenommen. Vielleicht Trainerinnen noch eher, aber meine Kollegen wirklich gar nicht. Und das war für mich auch immer schwierig gewesen, weil ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt, aber niemand anders hat darauf reagiert. Und das hat dann für mich auch wie so angefangen, Zweifel aufwerfen, so, vielleicht stimmt ja mit mir etwas nicht, vielleicht nimmt man nicht das falsch wahr. Und genau, es war wirklich immer so wie so eine Atmosphäre gewesen, von wegen, du darfst nichts sagen. Also die Trainerinnen haben uns auch immer gesagt, das, was in der Halle passiert, passiert in der Halle und das wird auch daheim wie nicht erzählt. Und wenn man das seit jung auf eigentlich mitbekommt, geht es natürlich dann noch nicht hey. Und ich denke, das ist schon, also ich habe wirklich mega Glück gehabt mit meinen Eltern, dass sie das wie haben gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Aber gesagt habe ich ihnen nie etwas.
Obwohl du eigentlich Das macht man nicht. Das ist so ein Ding, man tut sich nicht irgendwie, sondern das bleibt, was in der Halle passiert, bleibt in der Halle.
Genau,
also so.
Genau.
Ja. Okay.
Ja. Und eigentlich da, wo ich dann wirklich gemerkt habe, jetzt ist finito, also jetzt mache ich es nicht mehr, war dann in Macklingen. Weil ich bin eigentlich Ersatzgymnastin gewesen, das war perfekt gewesen. Ich bin irgendwie das erste Jahr ins Nationalkader gekommen. Als Ersatzgymnastin hat man immer noch die Möglichkeit, mehr im Hintergrund ohne sich anzugewöhnen an das Klima. Das Problem war dann, dass ich innerhalb von 3 Wochen einen Platz in 2 Übungen an je 2:30 perfekt können für die Europameisterschaften, obwohl ich vorher eigentlich, wenn überhaupt, die Hälfte in der richtigen Konstellation mittrainieren konnte. Und das ist unmöglich. Also das weiss jeder, der irgendwie in diesem Sport drin ist, das ist nicht möglich. Und da habe ich mich dann auch geweigert, weil ich gesagt habe, am Schluss, wie etwas passiert, wenn wir nicht erfolgreich sind, wird es wie meine Schuld sein. Und ich habe genau gewusst, mit dem könnte ich wie nicht leben. Also das wäre für mich ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, ich mache dort nicht mit, also ich weigere mich. Und meine Kollegin, die eigentlich auch wäre, Ersatzgymnastin war, die ist schon vorher wie also sie hat eine Verletzung gehabt, also es war schon nicht mehr möglich gewesen, dass sie den Part wird übernehmen würde, oder zumindest eine von diesen 2 Übungen. Und dann habe ich dann gesagt, das mache ich nicht. Und die Antwort war dann darauf so ein bisschen, ja, du bist aber auch nicht wirklich eine richtige Spitzensportlerin, weil eine richtige Spitzensportlerin würde mit dem können umgehen, mit dem Druck. Eigentlich so ein bisschen.
Mhm. Also eigentlich gerade wieder rübergeschoben.
Genau.
Das liegt eigentlich an dir. Aber ist ja unglaublich stark, in diesem Alter zu sagen, hey, das mache ich nicht.
Oder? Absolut. Und ich meine, das zählt unter psychischer Gewalt, das ist Vernachlässigung, Neglect. Ja. Das ist definitionsgemäß. Das haben wir ganz viel. Auch wenn Verletzungen gemeldet werden oder Erkrankungen, dass die Trainer sagen, ja, Leistung geht vor, Team geht vor. drücke es weg. Und ist sehr stark und eher ungewöhnlich, finde ich auch. Mhm. Ja.
Mhm. Aber du hast jetzt gerade gesagt, psychische Gewalt. Mhm. Was versteht man da drunter?
Genau, also da versteht man verschiedene Dinge, ist genau definiert inzwischen vom IOC, von Erniedrigung über Beschuldigung, über nicht ernst nehmen, wenn die Athletin Beschwerden meldet. Das sind, ist ein großer Teil bis hin zur institutionellen psychischen Gewalt. Also dass man zum Beispiel sagt, es ist auch, wird immer wieder geschildert von dem Kader, dass es Strafen gibt, wenn man bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit meldet. Das ist passiert. Also das ist noch im 2020 in der Schweiz im Turnverband vorgekommen.
Genau, das ist ja die Macklinger-Protokoll, wo sie rauskommen, die Missstände sind aufgedeckt worden. Würdest du sagen, es gibt Sportarten, die gefährdeter sind für solche, sag jetzt, psychische Gewalt? Oder ich komme aus dem Handballsport, ich habe das Gefühl, bei uns ist das nicht so präsent, aber vielleicht ist das eine komplett falsche Wahrnehmung, weil man ja über das nicht redet, oder? Weil man ist ja gegen vorne, ist ja alles gut, aber hinten dran sieht es eben vielleicht ein bisschen anders aus.
Ich habe das Gefühl, es wird weniger schnell transparent, weil im Team kann man sich immer noch gegenseitig korregulieren und helfen und einer hört zu oder die andere hat es auch erlebt, man fühlt sich verstanden und das reicht ja meistens schon, dass man sich wieder beruhigt und okay ist. Diese Isolation, die Einzelsportler jetzt im turnrhythmischen Gymnastik erleben, das hat man sich im Teamsport nicht so. Und es ist total individuell, was psychische Gewalt ist, was jemanden wirklich verstört und was nicht. Also ich bekomme von meiner Tochter manchmal ein Video geschickt, der Trainer schreit unglaubliche Schimpfworte und in einer Lautstärke. Dann braucht sie wie einen Kontakt zu mir und dann geht's wieder. Andere leiden darunter, wenn sie das tagtäglich haben. Und ich habe das Gefühl, im Teamsport wird das mehr als normal angesehen, als wenn eine Einzelathletin so behandelt wird. Mhm. Aber ich denke nicht, dass es grundsätzlich anders ist. Weiß nicht, Christian, wie siehst du das?
Also da haben wir einfach wirklich nur episodische Evidenz.
Es gibt de facto keine Daten
oder genau aus dem Grund, den du vorher noch genannt hast. Übrigens herzliche Gratulation, dass du da auf den Tisch geklopft hast. Das ist, zeigt große Reife von dir. Zudem sind sicher wenige Leute fähig. Aber was einen sehr interessanten Aspekt finde, oder ist diese Einkapsulierung von dieser Kultur, die quasi wie eine Subkultur wird und wo in dieser Subkultur gewisse Dinge, die niemand von uns von außen in irgendeiner Form akzeptieren wird, wenn das zum Beispiel in einem familiären Zusammenleben passieren wird, würde ich sagen, nee, geht nicht, die in der Subkultur völlig normal werden. Mhm. Das wird eine normale Routine, das ist die Verhaltensweisen von den Trainern gegenüber euch und diese Interaktionsmuster wären quasi wie die neue Normalität in diesem abgeschlossenen Raum. Und dadurch, dass der wie abgesiegelt ist, weil man ja nach draußen nichts sagt, gibt es da ganz wenig Regulationsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist sicher eine große Gefahr. Bei unterschiedlichen Sportarten, wie gesagt, wir haben wirklich nur episodische Evidenz. Ich hab den Eindruck, bei all den Sportarten quasi, wo die Athleten als einzelne Individuen antreten, wo die Trainer quasi wirklich wie der Staff sind. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel beim Mountainbiken oder auch beim Klettern, ist die Gefahr sicher etwas geringer, dass du da wie auf eine Gruppe Druck ausüben kannst, weil einzelne Person sagt sich immer relativ schnell, du weißt was, also mit dir möchte ich so in dem Ton nicht zusammenarbeiten. Und da, wie es bei dir in dieser Gruppe war, oder da kann man eben diesen Mikrokosmos wirklich schön strukturieren und etablieren. Das ist sicher eine größere Gefahr, die da ist. Aber wie gesagt, wir haben keine wirkliche Evidenz, welche Sportarten gefährdeter wären und welche weniger gefährdet wären. Ne?
Aber interessant vielleicht noch, retrospektive Befragungen zeigen wirklich einen hohen Anteil psychischer Gewalt. Also Vereinssportler hat man ein paar Multicenter-Befragungen gemacht, das sind 78%, die sagen, sie haben psychische Gewalt erlebt.
Also das ist extrem hoch.
Das ist extrem hoch.
Aber wenn das, was du angetönt hast, das ist ja so, ich nehme an, das fährt ja relativ niederschwellig an, sagen Sie jetzt mal so. Man rutscht ja nicht das rein und durch das bleibt es ja wie normal. Man hat das Gefühl, das ist halt ein bisschen so, oder?
Genau, also ich glaube, das ganz grosse Problem ist vor psychischer Gewalt, dass man eben das Ganze auch nicht physisch merkt. Also es ist nicht wie ein Schlag, den man bekommt, wo man kann sagen, das war jetzt falsch gewesen, sondern es sind ganz viele kleine, subtile Aussagen. Zum Beispiel, was auch schon für mich recht schlimm war, ist, immer wenn wir gelächelt haben, ist es von der Trainerin schon so wie als etwas Schlechtes angenommen worden. Und dann sind wir zusammengeschissen worden für das Lächeln. Weil sie wahrscheinlich das Gefühl hatte, wir trainieren nicht richtig oder so. Und irgendwann eben, ist dann so ein bisschen die Atmosphäre gewesen, darf ich lächeln, darf ich etwas sagen, wenn nicht. Es hätte wirklich sein können, dass sie von 0 auf 100 ist gegangen. Und das hat dann eben so verunsichert, Aber man hat selber wie gar nicht gemerkt, was jetzt mit einem passiert, weil es so langsam auch passiert. Mhm. Und ich glaube, das ist das ganz grosse Problem.
Mhm. Unglaublich, wenn man das gehört. Das ist wirklich kein Verständnis.
Also ich habe auch den Eindruck, also neben dem ganz, ganz wichtigen ethischen Aspekt oder dass man das einfach am Menschen nicht antun sollte, wenn man den jetzt wirklich ausklammert oder wenn man jetzt rein den trainingsfachspezifischen Aspekt hernimmt, ist das kein Klima, wo ein Mann oder eine junge Sportlerin ihre Fähigkeiten ausbauen kann und entwickeln kann.
Ja.
Also es ist ja neben dem, dass es furchtbar ist für das Individuum und einfach, also eine Frechheit einfach gegenüber der jeweiligen Person, ist es ja auch vom fachlichen her nicht wirklich adäquater Weg, die Entwicklung von einem jungen Athleten zu fördern.
Es gibt eine Menge Dropouts deswegen, ja. Oder Karriereabbrüche etc. Eigentlich sehr schade.
Es gibt ja ein Doku über eine russische Athletin, Margarita Mamun heisst sie. Sie ist, glaube ich, Olympiasiegerin geworden, wenn ich es richtig nachgelesen habe. Ich habe dort reingeschaut, das heisst «Jenseits des Limits». Ich kann das nicht schauen. Also das ist, du hast es, glaube ich, auch gesehen.
Mm-mm.
Hast du es nicht gesehen?
Du hast es gesehen.
Also, das kann man nicht schauen. Da wird umgegangen mit ihr, glaube ich, mit dir. Ich kann nicht anders sagen. Geht es in die Richtung, die du erlebt hast?
Definitiv, ja. Und ich denke, an dieser Stelle ist auch noch wichtig zu sagen, dass es besonders Trainerinnen meistens selber Opfer waren und dann wie das Ganze weitergeben. Also, besonders in dieser Dokumentation finde ich das sehr schön dargestellt, weil die Trainerinnen, die sind selber unglaublich unter Druck. Und durch das, dass sie das wie selber so erlebt, geben sie das dann auch weiter. Und das ist auch der Grund, warum das wie so ein never-ending circle ist. Also es hört echt wie nicht auf, ja.
Fast alle Leistungssportler, die ich betreue, sind selber Trainer. Also eigentlich ist auch eine wichtige Zeit gerade, um den Cycle zu brechen.
Mhm.
Ja.
Jetzt vielleicht, wie schafft man in dem Bereich von der Psychologie oder als Psychiater mit so einer Situation? Wie geht man mit dem um? Wie geht man das an?
Also es gibt wenig Evidenz für die Therapieverfahren tatsächlich auch. Für wirklich posttraumatische Belastungsstörungen schon. Das kann man mit DBT zum Beispiel schaffen oder mit kognitiver Verhaltenstherapie auf Trauma bezogen. Aber vieles ist auch wie davor. Und wenn man die Guidelines befolgt, dann ist es letztlich einfach mal eine Validierung von dem, was sie erlebt haben. Erklären, dass das eigentlich eine normale Reaktion, eine normale Stressreaktion, Traumareaktion auf ein völlig unnormales Erleben ist. Da muss man die Welt zurechtrücken, Selbstbild und das Weltbild wieder zurechtrücken und da auch einfach erstmal drüber sprechen, was habe ich nach dem Erleben für ein Bild von mir selber und was habe ich für ein Bild von, wie ist die Welt da draußen. Und letztlich, wenn es konkrete Erlebnisse sind, dann kann man sowohl quasi sensorisch als auch in real wieder zurückgehen in diese Erlebnisse und auch die Sichtweise verändern, also die Reaktion verändern, den Umgang damit verändern. Und oftmals ist es auch einfach ein Sortieren. Also gerade so junge Athleten haben Erinnerungen, die über Sinneskanäle sind zum Teil, die werden immer wieder getriggert in bestimmten Traumareaktionen, wissen aber gar nicht, welches Erlebnis zugrunde lag. Und da braucht es auch einfach mal ein Aufräumen, einen Zeitstrahl machen, aufarbeiten auf verschiedene Arten und Weisen.
Das Aufschaffen oder das Aufräumen. Siehst du das so, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, also da sind wir uns, da sind wir völlig einig, oder? Diese Art, der Therapie, die Daniela beschrieben hat, die spezifisch bei Patientinnen und Patienten eingesetzt werden, die eben Traumatisierungen erlebt haben, die hatte ihre Ursprünge eigentlich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Therapeutinnen und Therapeuten sich überlegt haben, wie kann man die Opfer vom Holocaust wie kann man die unterstützen bei diesen furchtbaren Dingen, die da erlebt haben? Und vielleicht der neurophysiologische Hintergrund von dem, was da passiert, ist das, dass es gibt zwei Teile vom Hirn. Das eine ist die Amygdala, das ist dieses Ding, das feuert, wenn sie Angst haben oder wenn du Angst hast. Und das andere ist der Hippocampus, das ist altgriechisch für Seepferdchen. Das ist dieses Teil, das speichert, was du dir so merkst in deinem Leben.
Mhm.
Und bei Patientinnen und Patienten, die Traumata erleben, dort ist diese traumatische Situation eben nicht in dem Hippocampus abgespeichert, sondern die jedes Mal, wenn die irgendwas an das erinnert, das kann eine Tür sein, die knallt, oder das Parfum von der Person, die da geschrien hat, kommt die gesamte emotionale Reaktion wieder an die Oberfläche. Also das ist wie zwei verschiedene Sachen. Oder wenn ich die zum Beispiel jetzt frage, wo hast du deine Partnerin kennengelernt das erste Mal, das kannst du, machst wie eine Schublade auf oder nimmst einen Zettel auf, denkst, okay, das war an dem See, da haben wir die Musik gespielt, Wetter war schön etc. Und wenn wir jetzt wieder beim Podcast weitermachen, tun wir den Zettel in die Schublade machen hinzu. wenn eine traumatische Erinnerung hochkommt, dann ist das wie ein Jack in the Box. Also das ist so ein Kistchen, wenn du den aufmachst, dann springt der Clownkopf an der Feder hoch mit all dem. Und das ist für die Patientinnen und Patienten in dem Moment absolut unkontrollierbar. Und die Therapieform, die Daniela beschrieben hat, die macht eigentlich aus dem Clownkopf in der Kiste eine Schublade mit einem Zettel. Und das ist jetzt ein ganz einfaches Bild für einen langen und für die Patientin sehr, sehr intensiven Prozess, weil die Daniela ihre Klientin ja in dem Moment genau dorthin leiten muss, wo es wirklich wehtut. Also das, was man de facto einfach dann macht, das ist was, was ich bei Bergsportlern sehr oft habe, die akutes Trauma haben, also nicht so wie du, über sehr, sehr lange Zeit immer wieder, sondern einmal mit der Lawine runtergerauscht oder einmal mit dem Star abgegangen. Da funktioniert das sozusagen etwas besser, weil die Therapiedauer meistens etwas kürzer ist. Ne? Und da merkt man das, wenn man die in diese Situation, die dazu bringt, dass sie diese Situation wieder intensiv vorstellen. Die fallen fast vom Sessel runter, die halten das nicht aus. Mhm. Und je länger und häufiger die das aber konsequent machen, desto unbedarfter werden die, wenn sie mit dieser Situation konfrontiert werden. Und irgendwann wird das einmal eine halbwegs normale Erinnerung. Immer noch ein außergewöhnliches Ereignis in der eigenen Biografie, aber ohne diese massive emotionale Reaktion. Und das ist eines der wichtigsten Ziele, die wir jetzt bei solchen Patientinnen und Patienten haben, die solche schwierigen Situationen erlebt haben. Und das ist, wie gesagt, da haben wir nicht die Zaubertablette oder wo wir einfach eine Pille verschreiben und das hat es, sondern das bedingt eine ganz, ganz intensive Arbeit auch von der Betroffenen selber. Und die Leute, die das erfolgreich durchgemacht haben, die haben echt einen Respekt, weil das braucht viel Tapferkeit, das durchzudrucken.
Also, das ist ein schönes Bild mit der Schublade, habe ich das Gefühl, ich kann mir das gerade vorstellen. Ist es einfach halt auch noch ein Thema, also man muss sagen, oft hat man vielleicht das Gefühl, es ist ja eigentlich alles normal, oder? Und es geht auch mal darum zu sagen, das ist nicht normal, das ist anders, das ist ja doch ein bisschen angetönt, oder? Dass man einfach davon merkt, hey, nein, ich bin nicht irgendwo falsch, mein Bauchgefühl, das ich vielleicht mal hatte, ist richtig. Mhm. Und das muss man auch so auseinanderpacken, dass man es so hat. Oder?
Und ein zweiter Punkt, der dann auch häufig im Nachgang kommt, ist Beziehungsgestaltung. Wenn man das so lange erlebt hat, ist es sehr, sehr schwierig, spontan und unbelastet Beziehungen einzugehen. Das ist häufig vermeidend oder sehr unsichere Bindungsstile. Und das braucht Zeit. Das muss man wie auch in real wie neu lernen.
Jetzt, Annalena, du bist näher aus dem nationalen Kader zurückgetreten.
Genau,
Nimm uns mal mit den Entscheid. Was sind die Gründe und wie hast du das gefällt?
Genau, also der ganz grosse Grund war, dass ich eben psychisch, wie auch gemerkt, ich bin nicht mehr bei mir. Und das ist von meinen Eltern auch wirklich gekommen. Also wie gesagt, ich selber habe das nicht so fest wahrgenommen wie sie. Ich habe das gar nicht so krass gespürt. Aber auch mein ganzes Umfeld, also meine Kolleginnen, die nicht in rhythmischer Sportgymnastik waren, haben mir auch wie gesagt, hey, du bist nicht mehr früher, irgendetwas ist passiert. Und ich habe einfach wie gemerkt, ich schlafe nur noch. Eben, ich habe auch meine schulischen Leistungen zum Beispiel hey, auch abgenommen, ein typisches Zeichen. Und als das eigentlich noch war mit der Europameisterschaft, habe ich wie gewusst, hey, ich kann und will nicht mehr in so einer Welt leben. Und habe das dann auch wirklich mit einer anderen Kollegin, die auch mit mir hat RG gemacht hat, haben wir unseren Rücktritt gegeben. Und es war dann ein Gespräch, wo wir das hätten machen sollen. Und ich hatte schon vorher wirklich Angst gehabt. Also das war wirklich ganz ein schlimmer Tag für mich, weil es auch unter dem Team manchmal so ein bisschen Situationen gab, wo man wie, es war wie, so wie ein Konkurrenzkampf im Team. Und das ist auch schon ein Zeichen, dass es gar nicht wirklich funktionieren konnte auf einer internationalen Ebene. Aber in diesem Gespräch hat die eben sagen, von mir aus, dass ich Rücktritt gegeben. Und genau in diesem Gespräch ist dann das ganze Nationalkader aufgelöst worden. Und da habe ich mir dann natürlich sofort Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, das ist jetzt wegen mir. Und ich bin schuld, dass das Ganze aufgelöst wird. Und man hat uns dann auch versichert, nein, es ist nicht wegen euch zwei. Also, das ist eigentlich, weil wir neue Perspektiven brauchen und wie neu anfangen. Und dann habe ich wieder ein bisschen Erholung gehabt. Und dann in den nächsten Tagen ist eine Pressemitteilung gemacht worden, wo wirklich im ersten Satz ist gestanden, wegen Annalena Hofer und der anderen Gymnastin wird eigentlich das Nationalkader aufgelöst. Und natürlich ist dann aus der ganzen Schweiz so ein Regen von Nachrichten auf uns eingeprasselt, auf meine Familie, wo zum Teil Vorwürfe waren. Und das ist wirklich wie noch so die Kirsche auf der Torte gewesen nach dem allem. Also da ist mir dann wirklich gar nicht mehr gut gegangen.
Ja, das verstehe ich. Unglaublich, oder? Also am Schluss noch sie verantwortlich machen dafür, oder?
Zeitung hat angerufen am Abend noch vor der Veröffentlichung und der Stellungnahme gewollt und. Das ist wenig korrigierbar gewesen, auch mehr. Das ist ganz perfide gelaufen.
Aber ich gratuliere dir, dass du so stark bist und das so gemacht hast. Ich muss ehrlich sagen, das bewundere ich. Also ich meine, das ist ein unglaublicher Druck und ich verstehe, dass man da Angst hat. Du hast jetzt das einfach aufschaffen, die ganze Erlebnis. Nimm es mal ein bisschen mit. Was ist ganz schwierig für dich jetzt beim Aufschaffen? Oder kannst du das sagen? Oder ist das noch schwierig zu sagen?
Ich glaube, zuerst mal ist so das Wichtigste, dass man wirklich überhaupt checkt, dass irgendetwas falsch ist und dass man Hilfe braucht. Wo ich denke, solange man das nicht checkt oder nicht versteht, ist es sehr schwierig. Also ich kenne ganz viele von meinen Kolleginnen, die auch eigentlich dringend Hilfe bräuchten, aber sich sie nicht holen, weil sie es wahrscheinlich auch nicht verstehen, was genau passiert ist oder sich verdrängt. Und dann, als ich mir Hilfe geholt habe, war es vor allem so, dass ich sehr reizbar war oft. Also ich habe, das passt gar nicht zu mir, ich bin gar nicht so eine Person, aber ich habe mich wie in verschiedensten Situationen wirklich reizen und bin auch wie hässig geworden. Und habe dann wie die Wut, die ich so lange unterdrückt habe, eben auf das System, auf den Abgang und so weiter und so fort, musste ich dann verarbeiten. Und die Verarbeitung selber, die hat auch extrem viel Energie geraubt. Also ich war wirklich sehr oft müde gewesen, obwohl ich das wie gar nicht habe verstanden, warum bin ich jetzt müde. Aber ich habe dann ähnlich wie erst im Nachhinein verstanden, dass es wirklich ein unglaublich energieraubender Prozess ist, das eben wie im Unterbewusstsein aufzuholen. Ja.
Die Wut, das kommt ja irgendwann, das kommt dann, wenn man es eben fällt. Oder?
Ja, und auch wenn man das Erlebnis wirklich, wenn man da wieder reingeht und wenn man das hochholt und mit allen Sinnen erlebt und dann braucht man Sachen wie einen Boxsack im Keller und verschiedene Strategien, genau. Ja. Was ich unbedingt gerade noch sagen möchte, ist, dass es so wichtig ist, dass gerade diese Sportler, die haben eine unglaubliche Disziplin auch im Therapieprozess. Also da ist so viel Gesundes. Ich habe das wirklich auch bewundert, mit welcher Konstanz Annalena morgens vor der Schule Therapie gemacht hat. Also immens, ja.
Christian, vielleicht also der Zeitpunkt zu finden, als Athletin oder als Athlet, zu sagen, ich brauche psychologische Unterstützung. Lieber früher als spät, nehme ich an. Oder vielleicht sogar proaktiv. Oder? Es ist ja oft, dass man erst, wenn man schon eigentlich in diesem Tunnel drin ist, vielleicht jemanden hat, der ihm das sagt. Müsste man dann vielleicht einfach sagen, zum Spitzensport gehört psychologische Betreuung.
Also grundsätzlich ja, früher als später ist immer gut in dem Zusammenhang, einfach weil die Interventionen, die wir setzen müssen, sei die psychotherapeutisch und oder psychopharmakologisch und die Konsequenzen, die daraus resultieren am Anfang von der Therapie mit Hinblick auf Trainingsausfälle, Leistungsausfälle etc., sind natürlich umso ausgeprägter, je länger die Erkrankung vorhanden ist und je ausgeprägter die Symptomatik ist. Das heißt, wenn man das früher erkennt, kann man es mit wesentlich weniger einschneidenden Maßnahmen wieder zu einer Restitutio ad integrum, also zu einem gesunden Zustand bringen. Das ist, glaube ich, für uns die allerwichtigsten zwei Aufgaben. Erstens die Trainer und das gesamte sportliche Umfeld zu sensibilisieren, was sind Anzeichen, was sind Erstsymptome und das Ganze dann zu entstigmatisieren, dass junge Athletinnen und Athleten keine Sorge um ihre zukünftige Karriere haben müssen, wenn sie mit solchen Symptomen an die Fachpersonen herantreten. Ich glaube, das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Faktor und von dem sind wir noch relativ weit weg. Es gibt in den USA gibt's einen recht bekannten Sportpsychiater, den Herrn Barron, der hat sich mit Depressionen auseinandergesetzt und der hat auch bemerkt, dass eher überdurchschnittlich häufig sogenannte agitierte, also sehr, sehr unruhige depressive Zustandsbilder bei Athleten sieht. Und der hat es sehr klar darauf zurückführen können, dass die erst zu einem relativ späten Zeitpunkt im Krankheitsverlauf überhaupt die Therapie wahrnehmen. Also ich glaube, das ist sicher ein Punkt, wo wir in der Prävention sehr, sehr, sehr viel bewegen können. Ich glaube, der Zugang per se zur psychiatrischen Versorgung, der wäre ja grundsätzlich da. Oder es gibt zwar jetzt nicht so viele Kolleginnen und Kollegen, die sich ganz spezifisch mit dem Thema Sportpsychiatrie auseinandersetzen, aber jetzt für allgemein psychiatrische Problematik, die ja bei jedem Athleten auftreten kann, wäre die Versorgungsmöglichkeit gegeben. Aber sozusagen der Zugang, dass der Athlet zum Psychiater oder Schrägstrich Psychotherapeuten oder Therapeutin findet, der ist einfach noch extrem holprig und extrem schwierig. Speziell auch für junge Athletinnen und Athleten. Ich glaube, wenn man sozusagen in der Karriere mal so weit ist, dass man etablierter ist, dann wird das Ganze so ein bisschen leichter. Also wenn man sich sozusagen, wenn sich die Dinge umkehrt, die Sponsoren reißen sich um einen und nicht, man muss den Sponsoren hinten nachlaufen, da wird das Ganze dann ein bisschen einfacher. Aber das ist, sagen wir mal, sehr, sehr auserwählte Elite, oder bei denen das tatsächlich so ist. Und ich glaube, unser Hauptfokus sollte ja sozusagen auf dem Jugend- und Aufbausport sein, weil dort ist die große Masse, oder? Und dort passieren eben dann, wenn man nicht genau hinschaut, Dinge wie die da vor einigen Jahren hochkommen sind. Also Prävention ist für mich ein ganz entscheidender Punkt und Entstigmatisierung. Das wird nur passieren, wenn man auf die Leute zugeht und also mit den Entscheidungsträgern spricht, mit den Teammanagern, Trainern und auch mit den Sponsoren im Übrigen ins Gespräch kommt und das entstigmatisiert. Weil die Sponsoren, da ist die Kohle, oder? Und dort, wo die Kohle ist, ist viel Macht. Ja. So, ja. Ja, das ist überall so.
Ja, also, das ist auch überall so, das stimmt. Das ist völlig recht. Eigentlich wird man ja im Sport vorbereitet. Ich sage jetzt der Skifahrer, dass er genug Muskeln hat, dass er Kurven mal haben. Aber eigentlich auf die ganze psychische Geschichte wird man nicht vorbereitet.
Gar nicht. Ja, also jetzt gerade, ich weiß nicht, ob jemand die Doku von der Michaela Schifrin über ihre posttraumatische Belastungsstörung, auch die sagt, dass es gibt gar keine Vorbereitung, keine Schulung, nichts. Und ich sehe das auch hier in den regionalen Skileistungszentren. Wenn man Glück hat, hat man einen Trainer, der versiert ist, der ein bisschen Ahnung hat. Und ich finde, dass das auch wichtig ist, die eher basismäßig zu schulen und nicht jetzt überall Fachpersonen anzugliedern, sondern es braucht einfach an der Basis, genau wie bei Lehrern, genau wie bei Ausbildern in heutigen Tagen, gewisses psychisches Basis-Know-how.
Und ich glaube, vielleicht wäre es da wichtig, wenn man sozusagen von anderen Berufsgruppen lernen kann, ja, die sehr unter Druck stehen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Einsatzkräfte. Zum Beispiel in den USA ist es so, dass Einsatzkräfte wie Feuerwehr und Polizei routinemäßig in ihrer Grundausbildung über die potenziellen Auswirkungen und Symptome von psychischen Erkrankungen aufgeklärt werden. Und die haben einfach zeigen können, dass dadurch die Rate an posttraumatischen Belastungsstörungen bei den Personen, die im Dienst sind, sich deutlich reduziert. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für die Armee. Die Armee hat eigene Programme zur Resilienzsteigerung, auch die Schweizer Armee im Übrigen. In anderen Armeen, die mehr Geld haben, ist das natürlich noch einmal zum Quadrat höher. Aber das sind natürlich Programme, das ist Proof of Concept, oder wenn das in einer wirklich ernsten Situation funktioniert. Und ich denke, das ist was, von dieser Berufsgruppe kann man sicher das ein oder andere, was Präventionsarbeit angeht, kann man sich ein Scheibchen abschneiden und das in die Prävention bei jungen Athletinnen und Athleten mit einbauen.
Mhm. Jetzt vielleicht noch zu dir, Annalena. Du hast aufgehört, du hast dann den Rücktritt gegeben. Jetzt hast du das einfach aufschaffen, all die Erlebnisse. Wo stehst du heute?
Ich denke, ich bin seitdem sehr weit gekommen. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eben viel ruhiger im Leben. Also ich kann wieder spüren, ich kann wieder Emotionen empfinden. Und das war für mich eigentlich auch so ein bisschen das, was ich wirklich unbedingt habe ändern nach dieser Zeit, wo ich habe gemerkt, ich will nicht mein Leben so emotionslos und grau und wie eben aus meinem Körper raus beobachten. Und das habe ich seitdem sehr in den Griff bekommen. Aber ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, dass es wirklich ein langer Prozess ist. Also ich bin noch nicht da, wo ich gerne her will. Ich habe auch immer noch sehr Probleme, eben gibt so im Sozialen mehr eben zum Beispiel Bindungen einzugehen. Und das ist für mich immer noch eine sehr schwierige Sache. Aber ja, es kommt gut.
Du machst ja wieder Sport, gell?
Genau, ja.
Was machst du für Sport?
Leichtathletik.
Ja. Wo was genau? Oder, Laufen, Marathon oder ich weiß gar nicht, was das alles für Disziplin ist. Oder 100 Meter? Oder?
Genau, also ich mache so ein bisschen längere Distanz im Moment. Manchmal schon eben 400 Meter Hürde zum Beispiel.
Okay, ja.
Oder einfach 400 Meter. Aber es ist auch für mich wirklich jetzt ganz wichtig, dass der Spass im Vordergrund ist.
Ja.
Weil das Leistungs... ja, den Leistungsdruck, den möchte ich nicht mehr spüren. Und für mich ist es jetzt echt wichtig, dass ich es wirklich alles nur noch auch für den Spass mache. Ich bin immer noch sehr ehrgeizig. Ja, das ist schon etwas Gesundes. Ja. Aber eben, also, Leistungssport möchte ich jetzt nicht mehr machen.
Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen über den Sport, sage jetzt auch ein bisschen geredet, dass es etwas, ja, wahnsinnig Druck da ist. Aber Sport kann ja eigentlich für Psycho ganz wichtig sein. Sag jetzt mal, eben, wenn man Sport Spass macht, oder wenn ich auch Velo fahre, habe ich immer das Gefühl, richtig gutes Gefühl, oder? Also hat der Sport dann einen therapeutischen, positiven Effekt da?
Ja, also das ist Intervention, die evidenzmäßig sehr, sehr gut belegt ist, dass bei verschiedensten psychischen Symptomen oder bei verschiedensten psychiatrischen Erkrankungen das Durchführen von sportlichen Aktivitäten eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität mit sich bringt. Also wir wissen es bei Depressionen, dass regelmäßige Sport betreiben, im Übrigen unabhängig, ob Kraft- oder Ausdauersport oder sonstiges, einen sehr positiven Effekt hat. Wir wissen es bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Da gibt es schöne Studien aus den USA, die zeigen, dass gerade also sportliche Bewegung plus schöne natürliche Umgebung einen wahnsinnig positiven Effekt hat. Wir sehen es zum Beispiel bei emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen, dass nach 3 Stunden Wandern der Drang, sich selbst zu verletzen oder Suizidgedanken deutlich seltener auftauchen als vorher. Das heißt, das ist extrem positiv. Wir haben jetzt in der Privatklinik Meiringen die Initiative ergriffen und setzen Klettern therapeutisch ein. Also das ist eine Mischung aus Bewegung und Psychotherapie in einem, um Patienten da zu unterstützen, wieder Selbstvertrauen zu finden und mit ihren Emotionen besser umgehen zu können. Das ist sicher, Sport an sich ist sehr, sehr wertvoll. Es ist halt wie überall, geht dort, wo man das Hobby zum Beruf macht, verliert man das Hobby. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem Leistungssport, wo tatsächlich massiver Druck von außen kommt, Trainer, Sponsoren etc. und dem Hobbysport, den man macht, damit man sich selber wohlfühlt. Aber wenn man ehrgeizig ist, oder? Das ist ja nachher nochmal das andere, aber das ist man dann für sich selber.
Ja, das ist sicher logisch. Aber Daniela, Sport ist wichtig. Jetzt, Lalene hat erzählt, sie macht aus Spass Sport. Ist auch cool, oder? Dass sie den Weg
zum Sport gefunden hat. Mega cool, ja. Mega cool. Sehe ich auch bei vielen anderen, dass das, wie Christian sagt, ein entscheidender Faktor ist. Trägt bei zum therapeutischen Prozess. Kanalisiert ja letztlich auch das Arousal, die Energie, mit der man vielleicht in dem Moment noch nicht so umgehen kann. Es reguliert.
Die arbeiten zusammen intensiv. Man spürt auch die Verbindung. Das spürt man wirklich. Ist schon toll, wie dann alleine über das auch reden
kann. Unglaublich. Das
haben. Also mir beeindruckt das extrem. Oder? Das ist schon ein wichtiger Schritt auch in diesem Prozess, dass man es so näher auch mal erzählen kann.
Ja, definitiv.
Ja, und es ist wichtig, dass die Stimmen Gehör finden. Ich meine, das ist gerade für die Athletinnen, die jetzt in der Situation sind, in der Annalena damals war, die müssen das hören. Ja.
Unbedingt. Vielleicht noch zum Schluss, Annalena, was ist so vielleicht Erfahrung, die du mitgibst aus dem Malm? Jemand, der vielleicht jetzt Sachen gehört und denkt, hey, da habe ich manchmal das Gefühl, ich bin ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Was würdest du denen auf den Weg mitgeben?
Unbedingt jemandem erzählen. Also ob das jetzt sei, den Eltern oder einfach einer Ansprechperson, holt euch wirklich Hilfe, weil es ist etwas, wo man nicht allein muss, durch steht gar nicht. Und ich weiss auch eben, dass man zum Beispiel gut in diesen Strukturen, wenn man sich eigentlich so können, sicher fühlen eben zum Beispiel in einem Verband oder so, oft gar kein Gehör findet. Und da braucht es dann auch einfach den Mut, der sehr schwierig ist übrigens, aber dass man den Mut aufbringen kann, außerhalb sich Hilfe zu holen. Und auch, ja eben, man kann nicht immer allen gefallen. Es wird Situationen geben, wo es schwierig ist und auch die Aufarbeit ist wirklich ein intensiver Prozess, aber das, was nachher kommt, das lohnt sich so fest. Und wegen dem, ja, wenn man sich mit dem kann identifizieren kann, was wir jetzt hier besprochen haben, holt euch Hilfe. Ja.
Hey, cool, dass du Mut hast. Du bist extrem mutig gewesen. Und ich bin auch sicher, dass du mit diesem Interview vielen Mut machst, dass sie genau diesen Schritt machen. Jetzt wünschen wir dir natürlich für die Prüfungen, glaube die mündlichen Stören auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gell? Ja. Hey, alles Gute, du packst das und gute Zeit. Und merci auch euch beiden, Daniela, Christian, für das spannende Gespräch.
Danke.
Und ganz gute Zeit, viel Erfolg in eurer Tätigkeit.
Merci.
Danke.
Ja, und das war es von Psyche Unplugged. Merci vielmals, hast du zugelassen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.